Feuer und Flamme, der Reisepodcast von Kneißl Touristik.
Adrian, warum bist du Feuer und Flamme für Tansania?
Das ist relativ leicht zu beantworten. Es ist das Land, was wahrscheinlich ein Superlativ hat, wo man richtig Wildtiere erleben kann. Wenn man Tiere liebt, Wildtiere liebt, dann ist das das Größte, was es gibt.
Grüß Gott und herzlich willkommen bei Feuer und Flamme. Alle 14 Tage nehmen wir euch mit auf eine ganz konkrete Reise aus dem aktuellen Kneißl-Katalog, immer begleitet von erfahrenen Reiseleitern, die ihre persönlichen Momente und Geschichten mit uns teilen, uns genau diese Tipps und Tricks verraten, die du sonst vielleicht nirgendwo bekommst. Alle Infos zur Reise, Bilder, die Route findet ihr auf Facebook und auf Instagram und natürlich in den Shownotes. Und wir sind bereits angekommen in der Episode Nummer 9 und ich kann es versprechen, heute wird's weit, heute wird's wild, heute geht's nach Afrika. Wir reisen nach Tansania, eine richtige Natur- und Tierbeobachtungsreise. Es geht in den Osten Afrikas und mitten hinein in die große Migration in der Süd-Serengeti. Mein Name ist Robert Seeger. Ich begleite euch hier als Host durch diese Reise und habe die große Freude und Ehre, auch immer wieder so wirkliche Reisekapazunder bei mir im Podcast-Studio begrüßen zu dürfen, die über Jahrzehnte Reiseerfahrung verfügen. Heute bei mir zu Gast ist Adrian von Willer, ein Schweizer, ein Philosoph, ein Historiker, ein Autor, ein Musiker, was wir alles schon an unglaublichen Geschichten im Vorfeld hier im Vorgespräch erfahren haben, ist unglaublich toll. Und Adrian, du beschäftigst dich ja auch ganz viel mit kulturellen Identitäten, mit Geschichte, mit diesem Verhältnis von Menschen und Natur und Landschaft. Wenn du persönlich darüber nachdenkst, was ist so deine große Faszination mit diesem Osten Afrikas?
Tansania, musst du dir vorstellen, hat eine extreme Diversität. Es fängt einmal damit an, dass wir ein paar Superlative haben. Also wir haben den höchsten Berg von Afrika. Wir haben den höchsten freistehenden Berg der Welt. Wir haben den größten Süßwassersee Afrikas. Wir haben den tiefsten Süßwassersee Afrikas. Wir haben vielleicht die größten Großwildherden, die man so auf einem Mal sehen kann. Und das ist natürlich der Hauptgrund, warum wir dorthin fahren, warum uns das so fasziniert. Aber es gibt noch viel mehr. Also es gibt zum Beispiel auch den Park mit den meisten Elefanten Afrikas. Also du hast lauter Superlative, da wird einem nicht fad.
Das glaube ich garantiert, dass einem bei dieser Reise nicht fad wird. Und bevor wir jetzt ganz tief nach Tansania eintauchen, hören wir uns einmal an, heute eingelesen von unserer lieben Elisabeth Kneißl-Neumeier. Ihr kennt sie hier schon aus dem Podcast. Sie liest uns einmal aus dem Katalog den Einleitungstext zur Reise vor.
Tansania. Tansania mit Migration. Haben Sie diese großartige 15-tägige Naturreise im Osten Afrikas schon für sich entdeckt? Im Februar 2027 beginnt diese Reise, denn um diese Zeit startet auch der jährliche Zyklus der Migration in der Südserengeti. Gnus, Zebras und Thomson-Gazellen bringen ihren Nachwuchs zur Welt und starten damit einen jährlichen Kreislauf, der sie auf der Suche nach Gras und frischem Wasser vom Süden in der Nähe des Ngorongoro-Kraters in den Nordwesten Richtung Mara führt. Ab Juli überqueren die Gnus die Flüsse Richtung Mara, aber das ist dann wieder eine andere Geschichte. Wir sind beim Start der Migration dabei. Und sie erleben faszinierende Tierbegegnungen in den schönsten Nationalparks Tansanias. Im Schatten des Kilimanjaro, im Arusha-Nationalpark, beim Lake Manyara und im Tarangire-Nationalpark.
Das klingt da schon unglaublich vielversprechend. Eine Traumreise ist hier vor uns. Und bevor wir hier jetzt dann in alle Details der Reise starten, Adrian, versuch uns die Reise mal ein bisschen so geografisch einzuordnen. Wo sind wir denn unterwegs? Wo fliegen wir hin? Und wie ist ungefähr unsere Route, die wir dort vor Ort nehmen?
Okay, also wir fliegen von Wien direkt nach Addis Abeba, weil wir fliegen mit der Ethiopian Airlines, was übrigens die größte und wichtigste Airline in Afrika ist, weil sie fliegen praktisch jede afrikanische Hauptstadt an. Und es ist auch eine ziemlich luxuriöse Airline, also es funktioniert bestens. Haben dann einen kurzen Unterbruch in Addis und fliegen dann weiter auf den sogenannten Kilimanjaro Airport. Dieser Airport liegt in der Masai-Steppe, ich würde sagen Luftlinie vielleicht 50 Kilometer südlich vom Kilimanjaro. Und deswegen heißt er so. Da gibt es zwei Städte. Die eine ist Moshi, die andere ist Arusha. Die sind so an den Füßen von den Bergen. Und wir verbringen die ersten zwei Tage am Hang des Kilimanjaro, also da in dieser Gegend, am Hang vom Mount Meru bei Arusha, wo wir dann auch ein bisschen so die lokale Bevölkerung kennenlernen. Das ist einer dieser 125 Stämme, die heißen Chaga. Und die leben von der Landwirtschaft. Mhm. Das ist ein Bantu-Stamm, also Landwirtschaftsstamm, nicht Viehzüchter. Und die bauen da oben Mais und Kaffee und Bananen und alles Mögliche an diesen Hängen. Und da gehen wir auch ein bisschen rum und machen kurze Wanderungen und lernen das mal kennen. Bei gutem Wetter sehen wir auch irgendwann einmal, meistens sieht man ihn, den Kibo, den höchsten Gipfel vom Kilimanjaro-Massiv. Und den Mount Meru. Mount Meru ist ein bisschen im Schatten vom Kilimanjaro, weil der Kilimanjaro ist 5895. Das weiß ich deswegen so genau, weil ich da schon oben war. Was ich jetzt nicht mehr schaffen würde, aber damals habe ich es geschafft. Und der andere, der Mount Meru, ist nur ein 4.500er. Aber was das Schöne ist, ist, dass dort oben sehr bewaldet ist. Es ist sehr grün. Da gehen wir herum. Dann gehen wir natürlich auch in den Arusha-Nationalpark. Der ist genau zwischen den zwei Bergen, in so einer Senke. Da gibt es kleine vulkanische Seen. Da darf man auch rumgehen und sieht Wasserböcke und Giraffen und eine tolle Vogelwelt. Da komme ich dann später noch dazu. Genau. Von dort fahren wir zum Lake Natron. Das ist, die meisten haben schon Bilder gesehen. Das ist der See, wo die Zwergflamingos ihre Jungen kriegen. Da machen sie so kleine Nester aus Schlamm und dann brüten sie da in diesem See drinnen. Und da gibt es eine reiche Vogelwelt und auf dem Weg, das ist noch nicht einmal eigentlich ein richtiger Nationalpark, sieht man schon Wildtiere. Also kann man schon Antilopen und ich weiß nicht was alles sehen, Paviane. Dort sind Vulkane, dort ist ein aktiver Vulkan, das ist der heilige Berg der Masai, der Oldonyo Lengai. Und dann kommen wir von hinten in die Serengeti. Und zwar ziemlich nahe bei der kenianischen Grenze kommen wir von Norden her in die Serengeti rein. Die ist ein Nationalpark, der zieht sich vom Hochland, vom Ngorongoro bis zum Lake Victoria und ist eine große Steppenlandschaft. Dann von der Serengeti fahren wir in den Ngorongoro Conservation Area. Das ist, Sie sagen immer, die größte Caldera der Welt. Das stimmt nicht ganz. Der Toba-See ist ein bisschen größer in Indonesien, aber es ist eine tolle, gefüllte Caldera, wo wie in einer Arche Noah alle Tiere relativ nahe sind. Und sie haben kaum einen Fluchtreflex. Sie lassen dich sehr nahe ran, was für die Fotografen natürlich toll ist. Von dort fahren wir zum afrikanischen Grabenbruch. Der geht ja durch ganz Ostafrika. Und schauen runter auf den Lake Manyara und wohnen dann, da gibt es auch einen kleinen Nationalpark. Und von dort fahren wir dann in den tollsten Elefantenpark, das ist der Tarangire Nationalpark. Und von dort geht es wieder zurück. Insgesamt befinden wir uns im Nordwesten von Tansania, im Norden. Tansania geht ja bis auf die andere Seite vom Viktoriasee. Aber eigentlich im Norden entlang der Grenze zu Kenia. Die tollsten Nationalparks sind halt auf der tansanischen Seite.
Großartig, danke sehr. Ich glaube, schon jetzt haben wir Lust, auch mal dort zu sein. Und wir haben gerade einmal über die Einleitung gesprochen, glaube ich einmal. Wir laden euch natürlich die Karte auch wieder auf Facebook und auf Instagram hoch. Dann könnt ihr entsprechend auch mit den Fingern an der Landkarte oder am Handy auf der Landkarte entlangfahren und es auch ein bisschen Schritt für Schritt mit verfolgen. Nun, wir kommen an Du hast es schon gesagt, am Kilimanjaro Airport, der Name sagt schon, wir sind dann in Arusha am Fuße des Kilimanjaro und du warst selber schon mal oben und du sagst, hast selber gesagt, oft kann man sogar so einen Blick auf den Gipfel erhaschen. Was ist denn das für ein Gefühl, wenn man dort steht und auf diesen riesigen freistehenden Berg blickt?
Also die ersten Europäer, die das gesehen haben, waren zwei Deutsche, die dorthin im 19. Jahrhundert, und die haben dort Schneeberge gesehen und haben das zu Hause erzählt, dass es in Afrika Schneeberge gibt. Und sie wurden bei der Akademie der Wissenschaften in Berlin nicht ernst genommen. Die haben gesagt, das kann nicht stimmen, die erzählen da Stuss, die haben wahrscheinlich schon eine Tropenkrankheit oder so. Es ist schon erstaunlich, dass du am Äquator, der Äquator ist ja nicht weit weg, der ist vielleicht 300 Kilometer nördlich in Kenia, 400 Kilometer nördlich, dass dort Schneeberge sind. Das ist schon außergewöhnlich. Es gibt sogar eine gute Nachricht. Ich meine, die Gletscher werden nicht zurückkommen. Die Gletscher sind geschmolzen. Aber es hat in den letzten Jahren relativ viel geregnet in Ostafrika und jetzt ist wieder mehr Schnee. Das heißt, der Schneeeindruck auf dem Kilimanjaro, auf diesem Gipfel, ist eher besser als vor 15 Jahren. Das ist schon eindrücklich. Und dann vor allem ist es eben sehr grün. Das ist auch unerwartet, weil je nachdem, im Februar ist ja eher Trockenzeit. Ja. Also da ist das Land, die Ebene ist schon relativ trocken und dürr. Und dann siehst du rauf und siehst diese grünen Bäume. Es ist eine Art wie ein Regenwald. Das hat schon was.
Dann, du hast es in deiner Einleitung schon kurz gesagt, geht es jetzt nicht gleich los mit dem, was man eigentlich erwarten würde, der Tierbeobachtung, sondern man taucht so ein bisschen in dieses kulturelle Leben ein, das ja in Afrika immer so unglaublich vielfältig ist. Ich glaube, allein in Tansania werden 125 Sprachen gesprochen. Es gibt eine unglaubliche Vielzahl an ethnischen Kleinstgruppen, Stämmen und so weiter. Wo kommen wir denn dann als erstes hin und was erleben wir denn dort?
Also du sagst es ganz richtig natürlich. In Afrika, das stellen sich Europäer immer falsch vor, sie haben das Gefühl, das sind weite Flächen, da wird alles gleich sein. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Also von einem Dorf zum anderen wird oft eine andere Sprache gesprochen. In Tansania gibt es nicht nur 125 Sprachen, sondern die gehören zu vier verschiedenen Sprachfamilien. Also die Niloten, wie die Maasai oder andere Völker, die sind komplett eine andere Sprachfamilie als die Chaka, die eine Bantu-Sprache sprechen. Bei einem kleinen Örtchen, wo wir auch hinkommen, also wir bei Kneißl schauen ja immer, dass wir nicht nur Safari machen, sondern dass wir auch ein bisschen von der Kultur mitkriegen. Und da kommen wir in ein Dorf, das heißt Mtowambu. Und wir kommen auch in ein Dorf, das heißt Karatu. Und wenn man von dort nach hinten fährt, da werden wir nicht hin können, weil es zum Teil auch nicht für Touristen zugelassen ist, leben noch Buschleute praktisch wie in der Steinzeit. Mhm. Die werden auch geschützt, aber die reden eine San-Sprache. Die können so Khoisan-Sprachfamilie. Das sind die mit den Schnalzlauten, das kennt sie ja vielleicht aus Südafrika.
Ja, genau, die Zulus haben auch diese.
Ja, genau. Und die Osa, ich kann es nicht genau, richtig gut. Aber die gehören zu diesen Buschleuten. Und dann gibt es Swahili, das ist die Lingua Franca. Das können alle von der Küste von Tansania bis sogar im Kongo wird das als Lingua Franca verwendet. Das wiederum ist eine Sprache mit sehr viel semitischen und hamitischen Einflüssen. Also es ist sehr, sehr divers. Und dementsprechend sind sie auch anders. Sie sehen auch anders aus. Die Leute dort haben zwei verschiedene Bezeichnungen für die Schwarzen. Und zwar das eine sind die Chausis und das andere sind die Chaupe, je nachdem, ob sie schwarz sind oder braun. Wir sind übrigens Mzungus. Mzungu für die Weißen habe ich immer gedacht früher, das sind die Weißen halt, die Bleichgesicht. Bis mir mein Fahrer Daniel, mit dem ich 31 Jahre zusammenarbeite schon, mir mal erzählt hat, was das heißt. Das kommt von den englischen Bataillonen, die da irgendwie durch ein Dorf marschiert sind und dann kurz später sind sie wieder zurückgekommen, Vorwärtsmarsch. Und dann haben die Einheimischen gesagt, Mzungu, das heißt die, die sinnlos durch die Gegend gehen. Ich finde, das bezeichnet uns Weiße sehr gut.
Zumindest für dort auf jeden Fall. Ja. Wir verkosten dort, glaube ich, auch Kaffee, oder? Dort wird Kaffee angebaut, ist das richtig?
Dann ja, da wird Kaffee angebaut. Also es gibt eine Gegend, das ist eine geografische Bezeichnung für einen Hang bei Moshi oberhalb vom Kilimanjaro, der heißt Chibo. Also das haben die Deutschen einfach übernommen als Markenname. Aber das kommt von dort ursprünglich. Tansania war ja auch mal kurz deutsche Kolonie.
Ja, genau, ja. Ist das so, trinken die Leute dort Kaffee, so wie wir Kaffee trinken? Weil wenn man an andere Kulturen kommt, wird der Kaffee zum Teil auch ganz anders getrunken und gemacht als bei uns.
Sie machen ihn anders. Sie tun es rösten gleich frisch. Also er kommt nicht geröstet, sondern kommt roh. Und dann wird er geröstet und gemörsert und dann wird er aufgekocht. Es gleicht eher ein bisschen dem arabischen Kaffee, wie die Araber das trinken.
Unsere Reise führt uns ja dann weiter zum Lake Natron, der noch nicht einmal ein Nationalpark ist, aber wo man trotzdem so diese erste Wildtierbegegnung hat. Und du hast es so schön gesagt, es ist ja eine Wildtierbegegnung, weil im Zoo sieht man auch Giraffen und Zebras und so weiter. Und ich kann mich selber noch erinnern, wie ich das erste Mal in Südafrika war und dann die erste Giraffe gesehen habe, wo wir abends in eine Unterkunft gekommen sind. Und das war jetzt keine Lodge oder irgendwas, sondern einfach ein Haus, das wir dort gemietet gehabt haben. Und vor diesem Haus stehen einfach drei Giraffen. Und das war so überwältigend, diese Tiere in ihrem natürlichen Habitat auch irgendwie zu erleben. Jetzt begleitest du seit Jahrzehnten Menschen auf Reisen. Sicherlich auch Menschen, die sowas zum ersten Mal sehen. Was ist denn das für ein Erlebnis für Menschen, die so zum ersten Mal so Tiere, die man sonst vielleicht nur aus dem Zoo kennt, wirklich so aus nächster Nähe, aber wild zu sehen?
Also das ist ein ganz wesentlicher Punkt, den du da erwähnst. Die meisten von uns haben schon diese afrikanischen Wildtiere gesehen irgendwo oder zumindest Dokus gesehen oder waren schon im Zoo. Aber du kommst dahin und siehst, und das ist der Unterschied auch zu vielen Ländern in Südafrika, also im südlichen Afrika, wo ja die Nationalparks quasi eine ganz strikte Grenze haben, die abgezäunt ist. Genau. In Namibia zum Beispiel hast du das in Ostafrika nicht. Das heißt, die bewegen sich wirklich frei. Die könnten theoretisch von der Serengeti nach irgendwo wandern. Sie wandern ja auch nach Kenia. Ich komme dann später darauf zurück. Ich muss dir eine Geschichte erzählen. Ich habe einmal, das ist sicher schon 25, 30 Jahre her, bin ich nach der Regenzeit vom Gorongoro-Krater, der ist ja, da ist man auf 3000 Meter Seehöhe, dann fährt man hinten runter, da ist noch ein kleiner Krater, der heißt Lemagurut, und dann fährt man dort runter Richtung Serengeti Plains. Und dann war gerade die Großwildwanderung dort. Und man sieht in diese Ebene und sieht auf einen Schlag, es machen ja diese Wanderung, die letzte Zählung war 1,4 Millionen Gnus, 250.000 Zebras und etwa 200.000 Thompson-Gazellen. Die wandern miteinander. Manchmal gibt es auch Löwen, die mitwandern. Wir fahren dort runter und die sind noch 5 Kilometer entfernt. Und du hast die Ebene gesehen und alles war gesprenkelt. So wie ich mir vorstelle, wie früher in den USA mit den Bisonherden. Und die Leute haben angefangen, in meinem Land Cruiser zu flüstern. Dabei waren die 5 Kilometer entfernt. Und dann habe ich gesagt, Leute, ihr braucht es nicht flüstern. Die sind noch viel zu weit weg. Aber die waren so ergriffen. Und ich glaube, einer der Gründe ist, dass die Leute einfach, also mir ist es auch fast beruhigend zu wissen, es gibt noch einen Ort auf dieser Welt, wo der Mensch nicht der Chef ist. Wo die Natur noch selber sagt, was lang geht und wir sind geduldet. Und diesen Eindruck hast du nicht oft auf der Welt.
Ja, das hast du schön erzählt. Und wir kommen ja auch in der Reise dann schon so langsam in die Serengeti. Da schwingt schon so viel mit im Namen selber, finde ich, so Mystisches. Kennt man aus Filmen, aus Büchern und Ähnliches. Vielleicht können wir auch mal kurz einfach erklären, was ist die Serengeti überhaupt?
Die Serengeti ist ein Nationalpark, das ist ein riesiger Nationalpark. Er ist nicht einmal der größte in Tansania. Der größte in Tansania ist der Selous-Nationalpark im Süden. Aber es ist natürlich der berühmteste mit Abstand. Und es gibt rund um die Serengeti, und das macht ihn wieder zu einem großen, gibt es solche Conservation Area-Gegenden. Ja. Also zum Beispiel den Gorongoro Conservation Area ist nicht der Nationalpark, weil da dürfen auch die Masais drin leben. Mhm. Die haben dort ihre Viehherden und leben mit den Wildtieren seit 200-300 Jahren. Sie sind ja noch nicht so lang dort, sie kommen ja aus dem Südsudan ursprünglich, leben sie mit den Tieren dort. Und diese Conservation Areas machen es zu einem großen Gebiet und da findet diese Tierwanderung statt.
Und genau, können wir da die Tierwanderung so ein bisschen auch einordnen.
Ja.
Die Reise ist ja zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt nur möglich, weil die findet ja, glaube ich, nur einmal im Jahr findet diese Wanderung statt.
Ja, und sie ist so geplant, dass wir im Februar dort sind. Und theoretisch Heute ist alles ein bisschen anders, wie du weißt.
Ja.
Theoretisch ist das genau die Zeit, wo dann beim Nabihilgate die Gnus ihre Jungen kriegen. Mhm. Ich sage auch jeweils meinen Freunden, früher war ja alles viel einfacher. Früher war das so, dass die Flugtickets noch aus Papier waren und das Telefonieren hat ein Vermögen gekostet. Ja. Und die Gnus waren im August und September in Kenia, nämlich über den Mara-Fluss drüber, und kamen dann im November wieder zurück und haben im Januar, Februar ihre Jungen gekriegt dort. Jetzt muss man dazu wissen, durch die globale Erwärmung hat sich das Klima verändert. Und wahrscheinlich war es schon früher nicht so einfach. Man musste schon immer auch sich vorher genau darum kümmern, wo sind sie jetzt, damit man sie findet. Das ist mir eigentlich noch immer gelungen. Das liegt auch zum Teil an der guten Zusammenarbeit mit der örtlichen Agentur oder mit den Fahrern. Und dann musst du auch manchmal halt hinfahren, wo sie gerade sind. Es ist nicht mehr so einfach, dass man sagen kann, sie sind dann da und dann da und dann da, sondern wahrscheinlich war das eben auch früher schon so, sie gehen mal vor, dann wieder zurück. Und wenn es genügend regnet und überall grün ist, dann sind sie überhaupt nicht so zur Wanderung gezwungen. In den letzten Jahren hat es sehr viel geregnet in Ostafrika. Die ganzen Seen haben Hochwasser, was nicht nur gut ist. Mhm. Für die Bauern ist es gut, für die Wildtiere ist es zum Teil auch kontraproduktiv. Also in vielen Seen, zum Beispiel in dem Magadi-See, im Lake Manyara auch, ist das Problem, dass es schon so hoch Wasser ist, dass die Flamingos nicht mehr stehen können. Die müssen dann woanders hin, wo es noch weniger Wasser gibt und so. Also das Klima ist drunter und drüber. Aber irgendwo finden wir sie immer. Und was sie nach wie vor haben, sie haben ihre Geburten getimed, synchronisiert. Das heißt, das muss man sich vorstellen, ist durch die Jahrmillionen natürlich entstanden, die Gnu-Weibchen, die ihre Jungen zu früh werfen, die haben weniger Erfolg, die Gnus durchzubringen, weil da sind die hungrigen Löwen und vor allem Hyänen. Hyänen sind erfolgreiche Jäger. Und die holen sich dann die ersten Gnus. Aber wenn 500'000 Gnu-Weibchen Junge kriegen, dann sind sie überfordert. Sie können nicht mehr als das essen, was sie erwischen. Und die hinten nachkommen, haben wieder eine schlechtere Überlebenschance. Und dadurch hat sich das evolutionär so entwickelt, dass sie innerhalb von 2-3 Wochen praktisch alle ihre Jungen kriegen. Das ist ein ganz genialer Trick von der Natur, von der Evolution, dass halt mit Mutation und Selektion das dazu geführt hat, dass sie alle ihre Geburten synchronisieren.
Und auf der Reise hat man dann eben wahrscheinlich das Glück, dass man diese unglaubliche Vielfalt dann auch an Jungtieren dann sehen kann, oder?
Ja, also wenn wir dort sind, werden sie zwar schon geboren sein, die meisten. Es ist theoretisch die Geburtszeit, aber eher ein bisschen danach. Und das hat den Vorteil, dass du sie siehst als Jungtiere. Also, sie sind ja dann noch am Anfang relativ ungelenk, aber sie können nach ein paar Tagen sie schon extrem gut rennen.
Gut, ich glaube, wir hören jetzt einmal wieder kurz rein, was uns die Liesl vorliest aus dem Katalog. Elisabeth Kneißl-Neumeier wird uns mal mitnehmen jetzt. Was passiert denn so am 8., 9. Tag, wenn wir wirklich mittendrin sind in der Süd-Serengeti?
Tansania. 8. bis 9. Tag. Süd-Serengeti. Migration und Ngorongoro-Krater. Ndutu-Region. In den kommenden 2 Tagen stehen aufregende Pirschfahrten am Programm. Unter anderem im südlichen Teil des Serengeti und im nördlichen Teil der Ngorongoro Conservation Area. Wir sind auf der Suche nach der großen Tierwanderung Great Migration, die in der südlichen Serengeti von Januar bis Mai stattfindet. Im Februar bringen die Gnus in einem kurzen Zeitraum fast gleichzeitig mit Zebras und Thomson-Gazellen ihren Nachwuchs zur Welt. Wir genießen dieses einzigartige Naturschauspiel. Hier in der Süd-Serengeti besteht die Möglichkeit, in den frühen Morgenstunden eine fakultative Heißluftballonfahrt zu machen. Bei Interesse bitte unbedingt dem Reiseleiter bei Reisebeginn mitteilen. 10. Tag. Ngorongoro-Krater. Wir verlassen die Serengeti und erreichen den Rand des Ngorongoro-Kraters, des größten geschlossenen Kraters der Erde. mit bis zu 610 Meter Tiefe. Im Ngorongoro-Krater unternehmen wir eine eindrucksvolle Safari. Hier erwartet uns die dichteste Tierpopulation der Erde. Tausende Steppentiere, Hyänen und Schakale leben hier ebenso wie die Big Five. Elefant, Nashorn, hier Spitzmaul-Nashörner, Büffel, Löwe und Leopard. Flamingos und Schwärme von Reihern und Pelikanen finden wir in den kleinen Kraterseen.
So, jetzt sind wir quasi mittendrin in dem Naturspektakel schlechthin. Du hast uns schon so ein bisschen etwas erzählt darüber. Vielleicht kann man jetzt auch so ein bisschen erzählen, wie läuft denn hier so ein Tag ab in der Südserengeti für den Gast, der mit dir unterwegs ist? Was erlebt man da an dem Tag? Wie ist man da unterwegs? Macht man mehr als einen Game Drive, wie man auf Neudeutsch so schön sagt, eine Pirschfahrt, wie es die Liesel uns vorgelesen hat? Was macht man so am Tag dort in der Südserengeti?
Also das muss man auch ein bisschen spontan dann anpassen. Meistens läuft es so ab, man nimmt ein Frühstück, schaut, dass man relativ früh loskommt, macht einen Game Drive. Vielleicht muss ich das auch kurz beschreiben. Ja. Wir haben ja quasi diese Toyota Land Cruiser immer. Da sitzen vorne ist der Fahrer und daneben sitze ich oder so. Und dann hinten sind zwei Sitzreihen und hinten eine Bank. Mhm. Also da sind 5 bis 6 Leute in so einem Gefährt drin. Und dann schiebst du das Dach oben rauf. Das gibt gleichzeitig einen Sonnenschutz, ja. Aber du kannst auch aufstehen und oben raus fotografieren. Und dann fährst du mit 2,5 bis 7 km/h oder so fährst du da durch die Steppe da herum. Bei den Dutu-Seen darfst du sogar ein bisschen weg von den Wegen. Ja. In der Serengeti haben sie das aufgehört. Früher durfte man das. Aber das war schlecht für die Geparde, weil die Geparde dann immer durch die Safari-Fahrzeuge die Hyänen auf sich aufmerksam gemacht haben, wenn sie etwas gejagt haben. Deswegen darf man nicht mehr von den Wegen weg. Auch im Ngorongoro-Krater darf man das nicht. Und dann fährt man herum und wenn man was Interessantes findet, bleibt man stehen. Und du findest nonstop etwas Interessantes. Also es gibt ja nicht nur, Paviane und Meerkatzen und Warzenschweine und Elenantilopen und Kudus und Impalas und Thompson-Gazellen und Grand-Gazellen und was weiß ich, Nashörner und Elefanten und ich weiß nicht, alles das, was groß ist, sondern du hast manchmal auch etwas ganz Kleines. Du siehst plötzlich einen Löffelhund. Mhm. Das ist so ein Kanide, der eigentlich normalerweise in der Nacht unterwegs ist, aber am Tag vielleicht noch auf der Suche ist nach seinem Verschlag oder nach irgendetwas anderem. Du siehst Schakale oder Hyänen. Ja. Du siehst bis zu 430 Vogelarten. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, den Collins Field Guide, wie es noch nicht auf Deutsch gab, zu übersetzen, jeden einzelnen Vogel zu übersetzen nach Deutsch. Und damals gab es noch kein Internet. Also ich musste dann über Jimex Tierleben und so das alles übersetzen und kenne mich deswegen relativ gut aus mit den Vögeln. Und es ist unwahrscheinlich, wie reich das die Vogelwelt allein dort ist. Und es lohnt sich wegen sowas stehen bleiben. Du hast eine Gabelracke, die wir kennen die Blauracke, aber wir kennen sie vor allem wegen dem Blaurackenflügel, den der Dürer gemalt hat, der da in Wien in der Albertina ist. Sonst ist er mehr oder weniger ausgestorben in Europa. Und dort hast du gleich 3 Arten. Du hast etwa 15 Schwalbenarten. Wir kennen 4 bis 5 in Europa. Du hast etwa 15 Eisvogelarten. Allein im Tarangire-Nationalpark hast du sicher etwa 10 Eisvogelarten, die du siehst. Von ganz kleinen, wie Edelstein flinkernden, wie heißt das? Wie Edelstein leuchtenden, glänzenden Eisvögelchen bis zum großen Eisvogel, der, weiß nicht, 15, 20 Zentimeter Körperlänge hat. Also du hast Störche, du glaubst nicht, wir haben in Europa nur den Schwarzstorch und den Weißstorch und dort gibt es den Klaffschnabel, den Nimmersatt, den Sattelstorch. Also es gibt unendlich viele Storcharten. Und übrigens unsere dann noch dazu, weil die migrieren dorthin, oder? Die Burgenländer Störche, die siehst du dann in der Serengeti. Also ich habe einmal vor dem Nabi Hill Gate etwa 1000 europäische Weißstörche gesehen, versammelt. Also du hast eine ganz, ganz reiche Vogelwelt und es lohnt sich auch für die kleinen Dinge stehen zu bleiben. Klar. Und wenn es irgendein Pillendreher ist, der gerade eine Mistkugel vor sich her dreht.
Und du bist dort immer unterwegs mit demselben Fahrer?
Sie ändern natürlich, ja. Aber sie sind praktisch alle gut. Ich habe einfach sehr lange mit einem zusammengearbeitet und wir haben uns dann länger nicht gesehen, weil er auch das Unternehmen gewechselt hat. Dann kam Corona und dann habe ich für Kneißl eine Reise wieder geleitet und das war damals noch ein kenianisches Unternehmen und plötzlich begegne ich ihm wieder als mein Fahrer und das war so wie einen verlorenen Freund wiederfinden. Schön, ja.
Und du bist aber selber, das haben wir jetzt schon gehört, selber so ein unglaublicher Naturkundler, dass du alle Tiere selber erkennst, oder?
Ja, natürlich. Du musst ja auch ein bisschen mehr Hintergrund liefern. Also ich muss dann auch erzählen, warum verhält sich das Zebra jetzt so und nicht anders und zu welcher Familie gehört das und so. Die Fahrer sind praktisch ausnahmslos, haben die extrem gute Augen.
Die spotten halt
die
besser.
Die brauche ich, weil die sehen einfach, also eben, ich habe Sachen erlebt, da bleibt der Fahrer stehen und sagt, ohne hinzuschauen, da drüben auf dem Felsen sind Löwen und wir stehen auf, nehmen den Fels stehen und sagen, wirklich? Und dann, ah ja, stimmt, da ist ein Löwe. Und dann fragt er, how many are they? Ah ja, stimmt, da ist noch ein und so. Dann sagt er, there are nine. Aber warum ist klar? Er kennt die Familie. Er weiß, dass dort die Löwen wohnen, oder? Und er sieht dann irgendwo beim Fahren, sieht er schon, also das sind die Löwen. Natürlich sind das dann mehr. Dazu brauche ich sie. Da sind sie auch sehr, sehr gut. Was ich dann liefern muss, ist quasi der Hintergrund. Also, wie leben diese Löwen? Klar. Warum schauen die Löwen so aus und nicht anders? Oder hat alles das Verhalten oder natürlich auch die Biologie, wie zu welchen Tiergruppen gehören sie. Und ein paar Sachen bin ich, glaube ich, auch relativ gut. Also mit den,
wir haben schon gesehen, bei den Vögeln, glaube ich, kennst du die ziemlich gut aus.
Ja. Und eben, es sind auch oft sehr interessante Geschichten. Also wie ist so eine Zebrafamilie aufgebaut? Warum geht die Stute vorne und der Hengst hinten? Und solche Sachen.
Ja, also ich kann das auch wirklich nur jedem empfehlen, wenn man mal in Afrika ist, jetzt auch egal ob man in Namibia, in Südafrika oder eben in Tansania, Botswana, wo auch immer ist, es zahlt sich wirklich aus, auf den Game Drive mit Leuten unterwegs zu sein, die sich erstens wirklich gut auskennen und dir genau dieses Hintergrundwissen auch bieten, aber auch mit Fahrern, die sozusagen die Dinge einfach gut erkennen können, gut spotten können. Man kann an vielen Orten ja auch selber mit dem Auto fahren. Das ist schon auch interessant, aber man sieht auch deutlich weniger, weil du einfach nicht das Auge dafür hast, auch nicht weißt, wo, welche Spuren, wie kann ich die Spuren lesen, dass ich richtig weiß, was hinter der nächsten Kurve ist. Und die wenigsten von uns verfügen über dieses umfassende biologische, zoologische Wissen. Ja, faszinierend. Wir reisen ja dann weiter in dieser Reise durch das Tierreich Tansania. Wir kommen dann zu auch einem ganz berühmten Ort, zum Ngorongoro-Krater.
Ja. Ngorongoro-Krater,
ja. Ja, genau, wie fast richtig ausgesprochen. Ja. Auch hier wieder eine ganz kurze Einlesung von der Elisabeth Kneißl-Neumeier.
Zehnter Tag, Ngorongoro-Krater. Wir verlassen die Serengeti und erreichen den Rand des Ngorongoro-Kraters, des größten geschlossenen Kraters der Erde mit bis zu 610 Meter Tiefe. Im Ngorongoro-Krater unternehmen wir eine eindrucksvolle Safari. Hier erwartet uns die dichteste Tierpopulation der Erde. Tausende Steppentiere, Hyänen und Schakale leben hier ebenso wie die Big Five. Elefant, Spitzmaulnashörner, Büffel, Löwe und Leopard. Flamingos und Schwärme von Reihern und Pelikanen finden wir in den kleinen Kraterseen.
Jetzt sind wir quasi dort, wo man eine unglaubliche Menge an Tieren auch sehen kann. Und viele fahren natürlich auch nach Afrika, muss man ehrlich sagen, um die sogenannten Big Five auch zu sehen. Von denen sind ja 4 relativ einfach zu sehen, einer ein bisschen schwieriger. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man alle Big Five dort sieht?
Ich habe es in den letzten 10, 15 Safaris immer geschafft.
Okay.
Das ist jetzt aber nicht eine Garantie. Das kann auch Glück sein. Mhm. Aber man kann es schaffen. Also was kein Problem ist, sind Löwen.
Genau.
Also das Wenigste, was ich gehabt habe, waren, glaube ich, 4 Löwen. Das meiste, ich habe immer irgendwelche Reiseteilnehmer, die zählen.
Ja, klar.
Und das meiste waren 128 Löwen auf einer Safari. Also irgendwo da im Zwischenbereich ist es. Büffel sieht man noch mehr.
Ja, klar.
Büffel ist natürlich auch ein wichtiges und übrigens gefährlicher als die Löwen.
Und sehr faszinierend
auch. Und also sehr faszinierend.
Einzelgänger dann, ja, sehr faszinierende Tiere.
Elefanten kann man auch garantieren, speziell wenn man im Tarangire ist. Nashörner, dazu brauche ich den Gorongoro-Krater, habe sie aber immer gefunden. Mhm. Es gibt 14 Stück unten. Das
14
weiß man ganz genau.
Noch. Ja.
14. Also es waren eigentlich in den letzten Jahrzehnten immer 14. Dann wurde einer geschossen, illegal, weil so ein Horn nicht, $20,000 auf dem Schwarzmarkt bringt. Also das verkaufen sie irgendwelchen Jemeniten für Dolche oder Chinesen für Potenzmittel.
Ja.
Übrigens, was die Nashörner am meisten geschützt hat, sind nicht die Maßnahmen, sondern Viagra.
Ach so,
oder das glaubt man nicht. Das Viagra hat
ja, natürlich, weil das wirkt ja besser als das Nashornhorn, das ja
höchstwahrscheinlich
ungefähr so viel wirkt, wie wenn es dann an Zechennagel ist.
Ja. Und der du meinst, der das meiste Problem macht, ist der Leopard.
Ja, genau.
Und der Leopard, die Fahrer sind ja untereinander mit Funk auch verbunden. Und wenn einer einen Leopard sieht, dann gibt er das durch. Sie verwenden dann sogar nicht einmal das Swahili-Wort dafür am Funk, damit es die anderen nicht checken, dass sie kommunizieren. Und da meistens hängt er irgendwo auf einem Baum oben. Selten übrigens im Gorongoro-Krater, häufig in der Serengeti, kann ich Leoparden zeigen. Da hatte ich ein schönes Erlebnis, auch mit einem Fahrer, einem Älteren. Und zwar, wir haben von Ferne gesehen, etwa 10 von diesen Fahrzeugen unter einer Schirmakazien. Klar, was das ist, oder?
Ja.
Und dann schaut er mich so an und fragt, sollen wir da hinfahren? Ich habe gesagt, ja, wer weiß, ob wir es noch sehen. Dann sind wir dorthin gefahren, stellten uns als 11. Fahrzeug hinten hin und man hat gesehen mit dem Feldstecher, stimmt, da sieht man ein bisschen so ein Hinterteil und den Schwanz runterhängen. Dann hat sich der Leopard gestreckt, ist dann am Stamm entlang runter und dann durchs hohe Gras vorne. Und dann sind alle 10 Autos davon gefahren, dorthin, wo er dann hingegangen ist. Und mein Fahrer bleibt stehen und ich schaue ihn so an und frage, dann sagt er, ich sage es jetzt auf Englisch, I don't know what they're doing, he's coming our way. Und eine Minute später ist er einen Meter vor unserem Auto durchgegangen, weil der wusste, er war einfach sehr erfahren, der wusste, der geht zu der Schirmakazia dort drüben und da muss er da durch. Alle anderen haben ihn nicht mehr gesehen. Da bist du dann froh um einen erfahrenen Fahrer.
Ist es dort, wenn man durch diesen Krater fährt, das sind ja zum Teil auch wirklich viele Fahrzeuge unterwegs, oder? Da darf man, glaube ich, auch selber mit dem Auto durchfahren. Fühlt sich's immer noch so wie Wildtierbeobachtung an oder ist es ein bisschen wie Zoo?
Der Krater ist sehr groß
und
eigentlich im Grunde genommen verteilt sich sehr. Du siehst die anderen Fahrzeuge rumfahren. Es ist nicht ganz so leicht mit dem eigenen Auto. Du musst nämlich einen Ranger oben vom Ranger Post abholen und musst mit ihm runterfahren. Du darfst nicht auf eigene Faust.
Ah, okay.
Bei den anderen Parks darfst du das, aber im Gorongoro-Krater muss einer dabei sein. Und ein Auto mieten geht praktisch nur mit Fahrer und das ist sehr teuer.
Mhm.
Also das machen wenig Leute gehen mit eigenem Fahrzeug und du bleibst unten auch stecken. Also ich hatte auch mal in einem Nino-Jahr, sind wir sehr oft stecken geblieben in diesen Schlammlöchern. Wo sich's massiert ist, es gibt so einen kleinen See, wo man dann Picknick macht, wo man auch aussteigen, da gibt's auch Toiletten. Und dort kommen alle dann in der Mittagspause hin. Und dort sieht man erst, wie viele Fahrzeuge da unten sind. Das sind schon viele. Aber es verteilt, tagsüber siehst du sie kaum, wenn du rumfährst.
Wir sind jetzt angekommen, du hast es gesagt, beim Picknick. Wir sind angekommen beim Essen. Du weißt, Essen ist immer eine der Themen, die wir hier im Podcast natürlich auch behandeln. Was gibt es zum Essen? Was bekommt man zum Essen? Wie kann man sich das so vorstellen, wenn man hier so auf diesen Game Drives unterwegs ist? Was erwartet einem vom Essen? Was hast du mit beim Picknick?
Also, da gibt es zwei verschiedene Aspekte. Der eine ist, in den Lodges oder in den Tented Camps gibt es meistens Buffets. Also Die sind ganz normale europäische Buffets. Da gibt es Reis, da gibt es Pommes frites, da gibt es Rindfleisch mit so quasi wie Boeufs Stroganoff oder so Zeug, Schweinefleisch, Gemüse, veganes, vegetarisches Zeug, alles, was dein Herz begehrt. Wir haben bei Kneißl auch die Philosophie, dass wir nicht nur so in so Luxus-Lodges sind, sondern auch in sogenannten Tented Camps. Mhm. Und die sind eigentlich sehr luxuriös. Da ist unten, der Boden ist schon betoniert, das ist ein Sockel, ja. Und da drauf steht ein Hauszelt. Und da sind meistens zwei Doppelbetten drinnen. Und vor dem Zelt ist ein Tisch mit zwei Stühlen, dass man am Abend auch die Stimmung genießen kann draußen. Und hinten gibt es eine Dusche und ein WC und ein Waschbecken. Und also es ist wie ein kleines Häuschen, aber es ist ein Zelt. Also man könnte es theoretisch auch wieder abbauen. Und dort ist dann meistens ein Bereich, ist der Küchenbereich. Dort ist es ein bisschen einfacher. Da hast du dann, was weiß ich, Reis oder Teigwaren und das Fleisch oder das Fleisch und ein bisschen Gemüse und so. Aber auch da ist es luxuriös. Was ich ganz gern mache, wenn ich einen ganzen Tag unterwegs bin, und das finde ich halt einfach toll, dass man möglichst viel, wir sind ja nicht wegen Essen dort, man möglichst viel unterwegs ist, dass ich dann so Lunchpakete mitnehme. Und da ist, das ist auch nicht berühmt, also da hast du drin ein Hühnerbein, vielleicht ein bisschen Pommeschips, ein dreieckiges Toastbrot, ein picksüßes Saft mit einem Röhrchen und irgendeinen in Plastik eingepackten Keks oder sowas. Aber um das geht's nicht. Das ist das Tolle, du findest dann Stellen, wo du picknicken darfst, wo auch Stühle und Tische sind.
Da darf man danach aussteigen.
Da darfst du danach aussteigen, da gibt es auch Toiletten. Und einmal zum Beispiel im Tarangire habe ich bei so einem Picknick mit einer Gruppe eine erfolgreiche Jagd gesehen. Das können nicht viele sagen. Man sieht oft Jagden, aber meistens sind sie nicht erfolgreich. Ja, genau, ja. Aber da hat eine Löwin einen Zebra erwischt. Das haben wir vom Picknick aus gesehen.
Ja, also haben beide quasi gepicknickt.
Genau.
Der Löwe und man selber. Ja, man ist ja auch unterwegs dort natürlich, muss man sagen, um genau diese Natur zu genießen. Und das Essen spielt natürlich eine Rolle, aber ich glaube, es ist schön, wenn man was mit hat und dann mal was essen kann und dann aber gleichzeitig noch ein bisschen von dieser atemberaubenden Naturvielfalt sich anschauen kann. Wohin geht's dann noch? Welche Nationalparks sehen wir noch? Du hast einen schon angesprochen, der vor allem für seine Elefanten auch berühmt
ist. Der Tarangire, ja. Aber bevor wir dann vom Gorongoro-Krater runterkommen zum Tarangire, kommen wir noch in zwei Dörfer. Mhm. Das eine ist Karatu. Karatu ist sowas wie der Bezirkshauptort, ist aber klein. Also ich schätze, da wohnen vielleicht 5.000 Leute, 10.000 Leute. Ist ein bisschen größer als ein Dorf, aber nicht groß genug für eine Stadt. Aber da kommen verschiedene Völker hin, eben unter anderem auch diese Buschleute vom Eyasi-See hinten. Wenn sie dort irgendwie zum Spital gehen müssen oder etwas einkaufen müssen, das ist sehr interessant. Und dann gehen wir noch explizit in ein Dorf, das heißt Mtowambu. Und das ist genau am afrikanischen Grabenbruch. Der afrikanische Grabenbruch, das wissen die meisten, beginnt ja am See Genezareth und zieht sich dann durchs Jordantal und das Tote Meer, war die Araber bis zum Golf von Aqaba und dann den Golf von Aqaba und das Rote Meer runter und dann bei Eritrea durch die Danakil-Senke und dann durch Äthiopien. Und dann sind diese vielen Seen entlang dem Grabenbruch. Da gibt es zwei Stränge. Einen geht über den Tanganyika-See, der andere geht ein bisschen östlicher. Und dann geht es nach Tansania, geht es nach Malawi und irgendwo im Süden von Malawi vor Mosambik hört es dann auf. Das ist dieser größte Grabenbruch der Welt, der übrigens immer noch aktiv ist. Deswegen ist Old Onyolengai ja auch ein aktiver Vulkan. Und es bewegt sich auseinander. Das heißt, wenn wir da auf die nächste Safari kommen in einer Million Jahren oder so, dann ist dort mehr. Also dann ist Ostafrika ist dann abgeteilt und Westafrika ist ein anderer Kontinent. Also es bewegt sich langsam auseinander. Und dieser Grabenbruch ist natürlich eindrücklich. Da kommst du so in Stufen runter von Karatu und dann siehst du unten den Lake Manyara. Das ist einer dieser vielen Seen. Und vor dem Lake Manyara, das ist auch ein Nationalpark, jetzt im Moment hat er Hochwasser. Jetzt kann man nur mehr eigentlich eine Straße fahren. Früher konnte man noch verschiedene fahren, die sind jetzt unter Wasser. Aber was sehr interessant ist, vor diesem Steppengebiet entlang vom See ist ein Urwald. Da hat man ein Stückchen Urwald, richtig Höhen mit Urwaldriesen und anderen Tierarten. Also da habe ich zum Beispiel den Silberwangen-Nashornvogel. Das ist ein Vogel, der ist etwa 60, 70 Zentimeter groß. Den hörst du fliegen, wenn er mit den Flügeln schlägt. Du hast den sogenannten Blue Monkey oder auf Deutsch Diadem-Meerkatze. Du hast die zahmsten Elefanten dort. Die meisten Bilder, ist nicht nur dort, sie sagen, es sei der einzige Park in Afrika, wo die Bäume, wo die Löwen auf Bäume klettern. Das stimmt nicht ganz. Ich habe in der Serengeti schon ein Foto gemacht von einer Löwin auf einem Baum. Aber dort, wenn man Löwen sieht auf Bäumen oben, ist es oft dort geschossen. Das ist der Lake Manyara Nationalpark. Und von dort kommen wir dann in die sogenannte Masai-Steppe und dort ist der Tarangire-Nationalpark. Und der ist berühmt für die Baobabs. In der Serengeti gibt es ja die Schirmakazien, aber die Baobabs, also diese Bäume, die so ganz dick sind, die sind im Tarangire. Und da gibt es manchmal sehr schöne Fotos, wenn die Sonne untergeht hinter dem Baobab. Und wenn man Glück hat, auch Elefanten. Manchmal haben die Baobabs so riesige Löcher, weil die Elefanten dieses weiche Mark fressen von den Baobabs. Die Afrikaner, also die Rendile oder die Borana oder solche Völker, die erzählen die Geschichte, dass der Baobab immer gemotzt habe bei der Schöpfung, bis es Gott zu viel wurde und er habe ihn genommen, ausgerissen und umgekehrt wieder reingesteckt. Und deswegen schaue er so aus, wie er ausschaut.
Ja. Ich glaube, wenn man das nicht erlebt hat, diese Weite dann auch und diese einzelnen Bäume und dieses ganz eigene Licht, das du dort auch manchmal hast, das ist schon unglaublich faszinierend. Und ich finde es schon faszinierend ohne Elefanten, aber dann kommen dort ja, dort gibt es ja nicht ein paar Elefanten. In Tansania gibt es ja, glaube ich, die größte Elefantenpopulation der ganzen Welt mit über 60.000 Elefanten, die dort leben. Das ist ja unvorstellbar eigentlich.
Ja, wobei es ist natürlich, die Elefantenpopulation muss beschränkt sein vom Gebiet, weil man muss sich vorstellen, also ein ausgewachsener Bulle frisst 300 Kilogramm Gras am Tag. Die Halbwüchsigen und die Weibchen zwischen 150 und 200 Kilogramm Gras, das muss ein Park erstmal hergeben.
Ja, klar.
Und der Tarangire, seine Grenze ist bei etwa 3000. Aber es gibt natürlich im Ruaha, auch in Sambia übrigens, im Luangwa, da gibt es dann mehr. Im Ruaha, das ist der elefantenreichste Nationalpark, da gibt es etwa 20.000. Aber das muss ein Park produzieren. Ich habe mal ausführlich mit dem Verwalter des Tarangire-Nationalparks geredet. Das ist ein Norweger gewesen. Ich weiß nicht, ob es ihn noch gibt. Ein Jugendfreund vom norwegischen König. Da habe ich in seinem Tented Camp mal im Zelt neben dem norwegischen König gewohnt. Der hat seinen Jugendfreund einmal jährlich besucht. Hat, ich weiß nicht, ob er es noch macht. Das ist ja jetzt ein anderer. Jetzt kenne ich mich nicht mehr aus mit der norwegischen Königsfamilie. Aber der war damals dort. Und ich habe den Typen auch gekannt, den Verwalter vom Nationalpark, und der hat gesagt, das ist ein Riesenproblem, weil wenn die Elefanten zu viel werden, müssen sie eigentlich schießen.
Ja, genau.
Und jetzt muss man wissen, die Elefanten sind sehr soziale Tiere. Das heißt, wenn man eine Gruppe hat, im Normalfall zwischen 20 und 60 Tiere, dann sind es Weibchengruppen. Das heißt, die älteste Elefantendame ist die Chefin. Und alle anderen gehen ihr nach und die hat auch das Wissen. Deswegen ist übrigens auch nicht gut diese Großwildjagd gewesen, weil die haben die geschossen mit den längsten Stoß und das ist die Ältesten, die hat gewusst, wo die Wasserstellen sind. Und die Burschen, die Elefantenburschen, die werden geduldet, bis sie so Teenager sind, so bis ins Alter von 12, 15. Und dann müssen sie sich selbstständig machen und gehen weg und dienen sich einem Elefantenbullen an. Also wenn man einen Einzelnen sieht oder zwei oder drei, dann sind das Bullen. Genau, wenn es 60 sind, sind zwei Weibchen. Und da kannst du nicht einfach Bullen schießen, das kann man, weil die sind Einzelgänger. Aber wenn du eine aus dieser sozialen Gruppe rausschießt, das führt zu totaler Panik und Leid und so. Also sie haben dann versucht, ganze Familien einzufangen und in Parks zu transportieren, wo es zu wenig gibt. Aber das ist ein logistisches Monsterunternehmen. Weil du musst alle erwischen.
Ja, das ist. Es gibt ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt ja dieses wunderbare Buch von der Gea Schötters, Das Geschenk. Sagt ihr das was?
Nein, das kenne ich nicht.
Große Buchempfehlung, da geht es ja darum, dass in Deutschland, also es ist ein Roman, ja, aber ja, dass die deutsche Regierung sich aufregt, dass in Tansania wieder 3-4 Elefanten abgeknallt werden, um die Population ein bisschen einzudämmen. Und daraufhin schenkt die Regierung den Deutschen eine Herde Elefanten. Und sie bringen eine Herde von 60 Elefanten nach Berlin. Und in diesem Roman geht es dann darum, dass diese Elefanten dann in Berlin herumlaufen, ja, und was die dann anrichten. Also es ist ganz, ganz ein wunderbares Buch. Hat übrigens gibt von ihr ein zweites Buch, das heißt Die Trophäe. Das behandelt so ein bisschen die Großwildjagd in Südafrika. Also ganz große Literaturempfehlungen dazu. Das behandelt nämlich genau diesen interessanten Blick, den wir zum Teil auch auf die Dinge haben, ja, weil wir sagen, wie kannst du einen Elefanten? Aber irgendwann musst du ja auch den Wildbestand regulieren. Das müssen wir in dem Land auch. Wir müssen die Rehe und Hirsche entnehmen, weil sonst haben wir zu viele. Ja. Wahnsinnig tolle, tolle Geschichte, viele unvergessliche Momente. Wir nähern uns schon so ein bisschen dem Ende langsam unserer Reise. Was hast du denn für praktische Tipps? Also wenn jetzt einer sagt, ich möchte auch einmal diese Wunder der Natur erleben, diese Tiere einmal sehen und wirklich das sollte man einmal erlebt haben, auch dort zu stehen und dass einem bewusst wird, wir haben zwar viel schon, in vielen Orten haben wir die Natur untertan gemacht, aber dann gibt es noch Momente, wo man ehrfürchtig staunt und sagt, hier sind wir vielleicht nicht die Chefs. Für wen ist diese Reise geeignet? Wie anspruchsvoll ist sie? Ist es gefährlich? Was muss man sie impfen? Also all diese Fragen, ja, die man vielleicht so hat.
Also, es ist relativ leicht. Man stellt sich das falsch vor. Es ist eine relativ leichte Reise. Man wird nicht viel wandern können. Mhm. Wie du weißt, tun wir ja bei Kneißl auch immer wieder schauen, dass man ein bisschen zu Fuß gehen kann. Ja. Das können wir eben am Hang vom Kilimanjaro, also in diesen Plantagen. Wir können es in den Dörfern, aber in den Nationalparks darf man es nicht. Ja, da sitzt du in einem Landcruiser, mhm, und die einzige körperliche Ertüchtigung, die du machen musst, ist hier und da aufstehen, um oben raus zu fotografieren. Also körperlich ist Frankreich anstrengender als Tansania. Es gibt ein paar Dinge, die man trotzdem wissen muss. Ich erzähle meinen Gruppen immer, wenn sie fragen, sind das gefährliche Tiere, sage ich, ja, das fünf, also unter den 5 gefährlichsten Tieren ist der Löwe nicht einmal drunter.
Ja, genau, ja.
Das 5. gefährlichste ist der Elefant. Das 4. gefährlichste ist der Büffel. Mhm. Das 3. gefährlichste ist das Krokodil. Das, ja, ist schon deutlich gefährlicher, was Tote anbelangt. Das 2. gefährlichste sind Schlangen, Giftschlangen. Ach, werden wir wenige sehen. Mhm. Da gibt es Pythons, aber sonst, ich sehe eigentlich kaum Schlangen, weil Schlangen sind so gut getarnt, dass du sie aus dem Fahrzeug normalerweise kaum, ja, siehst. Es gibt sie schon. Und das gefährlichste Tier in Ostafrika hat so viele Tote in einem Jahr auf dem Gewissen wie alle anderen 4, die ich aufgezählt habe, in 100 Jahren zusammen. Das ist die Anopheles-Mücke. Mhm. Und die Anopheles-Mücke überträgt die Malaria, ja, und das gibt es dort. Man kann es, also wir sind in der Trockenzeit. Ja. Wahrscheinlich ist es nicht so problematisch. Es gibt viele Leute, da muss man halt danach den Tropenmediziner fragen, die sagen, Standby genügt. Ja. Also man nimmt diese Malarone-Tabletten mit und hat sie für den Notfall. Es gibt es mittlerweile auch als Generikum, das heißt, genau, ja, Atavacon-Proguanil-Hydrochlorid. Bewunderst du mich, dass ich mir das so merken kann?
Ich bin wahnsinnig beeindruckt. Was du damit aber eigentlich ja sagen willst, ist, dass es nicht mehr ganz so teuer ist.
Es ist nicht so teuer. Und ja, es sind vor allem mehr. Also ja, es sind, genau, nicht nur 12, ja, drin, sondern, ja, es sind, genau, 24, ja, drin. Und ich nehme sie. Ich nehme prophylaktisch einfach eine pro Tag. Aber ich bin auch dauernd in solchen Ländern, klar, unterwegs. Und das einzige Mal, wo ich die Malaria erwischt habe, war in Fidschi und nicht in Afrika. Aber es gibt es dort. Ja, es wäre verantwortungslos zu sagen, es gibt es nicht. Mhm. Also man muss das zum Thema machen. Alles andere ist das, was wir eh haben. Diphtherie, Tetanus, Polio und so, da sind wir eh geimpft oder sollten geimpft, genau, sein. Ein bisschen aufpassen mit dem Wasser, was man trinkt, aber man hat eh in den Fahrzeugen hat man Wasserflaschen oder einen Wassertank, wo man abfüllen kann. Also man hat Wasser. Auch in den Lodges ist immer im Zimmer stehen Wasserflaschen. Das wichtigste Utensil, was man mitnehmen soll, ist ein Feldstecher. Ja. Das ist immer ganz wichtig. Und da sage ich meinen Leuten, achtet drauf, Feldstecher hat 2 Zahlen. Erstens die Vergrößerungszahl und zweitens die Durchmesser von der Linse. Die erste Zahl soll niedrig sein und die zweite soll groß sein. Weil wenn es 10 oder 12 oder 15 ist, die erste Zahl, dann zittert das Bild dauernd so herum. Wenn die Zahl aber 8 ist oder 7, die meisten sind 8, dann ist es ruhiger. Okay. Die zweite sollte möglichst groß sein, weil dann hast du mehr Licht. Dann kannst du auch in der Dämmerung besser sehen. Das ist die Information, die ich bis vor 5 Jahren jeweils gegeben habe. Jetzt gibt es was Neues. Die Menschheit macht ja auch Fortschritte. Und zwar gibt es Feldstecher, die haben einen Stabilisator drin. Mhm. Das ist nicht ganz billig. Also ich habe für meinen, weiß nicht, 400 irgendwas Euro gezahlt. Okay. Aber ich brauche ihn natürlich auch halt. Da hast du oben einen Knopf und du hast innen Batterien drin. Und wenn du drauf drückst, dann beruhigt sich das Bild. Und dann kann ich eine größere Vergrößerung, dann kannst du 10- oder 12-fach auch nehmen. Sonst würde ich empfehlen, bei den normalen Feldstechern, es gibt natürlich viel teurer. Die teuersten der Welt werden in Österreich fabriziert, heißen Swarovski. Ja, genau. Aber das kann sich niemand leisten. Das kostet 2.500 oder sowas. Da würde ich sagen, kauft einen guten Feldstecher mit der ersten Zahl niedrig, 8 mal 40, 30, ja. 40, sowas. Dann seid ihr gut dran. Und da soll möglichst jeder einen haben, weil wenn dann ein Pärchen hat und es geht darum, dass man jetzt diesen Serval noch schnell sieht und er nimmt den Feldstecher und sieht den Serval und sie kommt dann zu spät, das ist dann nicht gut. Und deswegen soll jeder einen haben.
Ganz wichtiger Tipp, ja, kann ich auch nur unterstreichen, sollte man nicht vergessen, das mitzuhaben. Gute Kamera hilft vielleicht auch, wenn man ein Foto machen will, dann Teleobjektiv, ja, ist auch toll.
Vielleicht sogar eine Powerbank wäre auch ein Tipp, weil man schießt so viel, dass man dann oft irgendwie ans Limit kommt. Helle Kleidung, keine dunkelblaue Kleidung, weil die CC-Fliegen lieben die dunkelblaue Kleidung. Keine Sorge, die übertragen dort nicht die Schlafkrankheit, aber es sind wie bei uns die Bremsen. Das heißt, okay, sie stechen dich, du haust drauf und die fliegen noch weg, die dummen Viecher. Also, und das ist unangenehm. Deswegen helle Kleidung, weil das hassen sie, das mögen sie nicht. Es gibt schon einen Grund, wieso diese Safari-Kleidung so hellbraun ist. Etwas für den Nacken oder auf den Kopf, falls die Sonne schräg reinkommt und unter dieses Sonnendrach kommt und direkt runterbrennt. Sonnenschutzcreme, eine Badehose. Wir werden hier und da irgendwelche Pools haben, wo man baden kann. Vielleicht will auch jemand irgendwie im Anschluss dann noch nach Zanzibar.
Mafia Island, da gibt es ja einige tolle Strände dort in Tansania.
Und sonst braucht man nicht viel. Also man kann auch übrigens relativ easy, wir haben ja sehr oft 2 Nächte, kann man Wäsche waschen lassen.
Ja klar, das geht dort immer. Ja. Das ist so. Ja, wunderbar, du hast uns schon so viele tolle Momente beschert. Jetzt vielleicht zum Abschluss noch eines. Wenn du an all deine Reisen nach Afrika zurückdenkst, da in den Osten von Afrika, nach Tansania, vielleicht zuerst noch, wie oft warst du denn eigentlich dort? Vielleicht sollten wir das noch einmal kurz ein bisschen einordnen, so ungefähr.
Das ist eine schwierige Frage.
Gefühlt.
Also gefühlt als Reiseleiter irgendwo zwischen 20 und 30 Mal. Aber ich bin natürlich auch privat. Ja, also ich bin in den 80er Jahren, in den 90er Jahren praktisch durch ganz Afrika mit Rucksack durchgefahren und war dann sehr lange. Also ich war dann 2 Monate oder so in dem Gebiet und dann halt wieder weiter und dann wieder zurück, da habe ich noch in Wien gewohnt und dann wieder zurück nach Wien. Im nächsten Winter bin ich wieder überwintern gegangen in Afrika. Also ich war sehr häufig dort.
Und wenn du jetzt zurückdenkst, gerade so an die Gegend, an die auch diese Reise, wo uns diese Reise hinführt, wenn gibt es so einen Moment oder Momente, wo du sagst, das werde ich niemals mehr vergessen?
Also es gibt unzählige Momente, aber einen kann ich mich erinnern, das war ein Niño-Jahr, vor etwa 20 Jahren war ich im Gorongoro-Krater und die Wege waren Schlammlöcher und wir sind also nur gesteckt. Ich hatte 4 Landcruiser unter meiner Obhut und die anderen 3 sind schon rausgefahren, du musst ja zu einer bestimmten Uhrzeit raus sein. Und ich war im letzten und mein Fahrer hat einen Fehler gemacht. Da wollte nämlich jemand noch einen Elefantenbullen fotografieren und er hat den Motor abgestellt. Und das darf man nicht. Und der Elefant ist hergekommen Und dann konnte er den Motor auch nicht mehr anlassen, weil dann wird er nervös. Und ich habe zu meiner Gruppe gesagt, bleibt ganz ruhig, schaut nicht hin, bleibt ruhig. Und dann kam, und währenddem ich das erklärt habe, kam er näher und näher und näher. Und am Schluss war er einen Meter vor dem Auto und hat sein Auge an die Windschutzscheibe gehalten. Ich war direkt auf der anderen Seite und ich saß als Einziger aufrecht, weil ich es nicht mehr geschafft habe, rechtzeitig mich runterzukauern. Der Fahrer hat seinen Kopf bei mir auf den Schoß gelegt und ich saß so da und hatte das Auge von dem Elefanten vor mir. Und dann haben wir später, bis der, das hat eine Ewigkeit gedauert, bis der weg ist, später haben sie mir erzählt, dass genau dort mit den Elefanten zwei Wochen vorher ein Unfall passiert ist, weil da war eine italienische Gruppe und die haben weiter geredet. Und dann hat er einen mit dem Rüssel aus dem Auto rausgeholt und weggeschmissen und der war ziemlich verletzt. Also das ist schon, das sind so intensive Erlebnisse, die du hast. Das werden wir so nicht mehr erleben. Mittlerweile wissen wir, wie wir uns zu verhalten haben. Man muss eben auch den Tieren Respekt bezeugen. Es sind Wildtiere und du musst dann eben auch wegfahren können, bevor er dann richtig da ist.
Genau, weil es sind halt, wie du sagst, es sind Wildtiere, sie sind in ihrer freien Wildbahn und wir sind nur Beobachter. Danke, lieber Adrian, dass du uns mitgenommen hast, dass wir heute ein bisschen beobachten dürfen, dass du deine Liebe zu Afrika, zu Tansania, zu den Tieren und vor allem auch zu den Vögeln, das haben wir auch gelernt, was bist du für ein Ornithologe eigentlich tief im Inneren. Das war sie auch schon, die Episode 9 von Feuer und Flamme, dem Reisepodcast von Kneißl Touristik. Alle Infos zur Episode, alle Infos zur Reise findet ihr in den Shownotes, auf Facebook, auf Instagram unter Kneißl Touristik. Da laden wir euch noch ein paar Bilder hoch. Die Reiseroute findet ihr auch dort. Wir freuen uns über 5-Sterne-Bewertungen. Wir freuen uns über Kommentare, über Feedback. Wenn ihr Wünsche habt, über welche Länder, über welche Reisen wir in Zukunft sprechen sollen, dann bitte schickt uns das einfach, erzählt euren Freunden von dem Podcast, empfehlt uns einfach weiter. Ja, und in 14 Tagen reisen wir dann schon wieder. Es ist eine erste kleine Jubiläumsfolge und ich kann schon jetzt mal versprechen, es wird paradiesisch werden. Also hört's unbedingt wieder zu. In diesem Sinne, meine Lieben, gute Reise, schöne Tierbeobachtungen, wo immer ihr auch seid. Lieber Adrian, danke, dass du heute bei uns warst.
Ich danke dir. Es war eine Freude.
Super. In diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute und gute Reise. Bis zum nächsten Mal.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.